Auf Wiederhören.
Herzlich willkommen zurück zu Auf Wiederhören. Ich bin heute mal wieder in Köln unterwegs, in meiner Heimat, und bin, um genauer zu sein, auf der Widdersdorfer Straße in, das habe ich mir gerade sagen lassen, in Braunsfeld. Das ist nämlich gar nicht so einfach hier die Ecke, das könnte auch Müngersdorf sein, Ehrenfeld und alles, was dazwischen ist. Ich glaube, die Kölner wissen jetzt ungefähr, das einzunorden. Ich bin nämlich bei Dagmar Frankenberg zu Besuch und sie ist Teil von Ginsanity. Das ist eine kleine Gin-Manufaktur in Köln. Die hat die Dagmar gemeinsam mit ihrem Mann gegründet, mit dem Michael, und sich damit tatsächlich, also zumindest bei mir als Gin-Fan, einen Namen gemacht. Und ich denke mal, das Ganze gilt auch für die Barszene und viele andere auch. Darüber sprechen wir heute. Und digital mit dabei sind Marc und Mareike. Und ich sage an der Stelle aber hallo euch nach Berlin.
Hallöchen.
Beziehungsweise nach Niedersachsen. Und ich sage aber an der Stelle hallo Dagmar, und auf jeden Fall an dieser Stelle einmal ein großes Sorry von uns, von Auf Wiederhören, denn Dagmar, dich hatten wir bereits zur digitalen Aufnahme bei uns zu Gast und da hat die Technik nicht so richtig mitgespielt, wie sie das eigentlich soll, und führte dann so ein bisschen zu dem wahrscheinlich längsten Vorgespräch in der ganzen Podcast-Geschichte, was es je gab. Deswegen kennen wir uns schon, aber deswegen haben wir die Gins, über die wir dann im Verlauf auch sprechen, auch schon verkostet und können da so noch ein bisschen mal überlegen, was uns hängen geblieben ist. Ist vielleicht ja auch gar nicht so schlecht, mal darüber zu reden, aber vielleicht der ein oder andere fleißige Hörer kennt ja auch Ginsanity schon. Ihr wart bei uns im Weihnachtsspecial mit dabei, wart auch schon im Partnergramm mit erwähnt, bei Social Media vorgestellt. Aber vielleicht stellst du dich auch noch mal selber vor, liebe Dagmar. Wer bist du? Schön, dass du da bist.
Ja, hi Jan, hi Mareike, hi Marc. Schön, euch wieder zu hören und wieder zu sehen. Tatsächlich, ich freue mich, dass wir dadurch oder durch dieses kleine Missgeschick einfach die Gelegenheit kriegen, uns noch mal zu sprechen. Ist doch auch schön.
Und
man begegnet sich immer zweimal im Leben, ja, heißt es doch.
Richtig. Hoffentlich öfter sogar, ne? Als zweimal. Und ich meine, ich war ja auch tatsächlich noch nie bei euch. Und es lohnt sich für alle, das sei mal gesagt, die in Köln, Bonn und im Umfeld hier sind, auch bei Kiezchecker, Fädelsfunde, hier mal vorbeizuschauen bei euch. Ihr habt ja hier auch den Werksverkauf.
Absolut.
Genau, und es ist, sieht echt cool aus. Und man kann bestimmt mal links oder rechts oder durch das Fenster schauen und sieht die Destille und so ein bisschen das Versuchslabor im Hintergrund. Das ist schon cool. Also wer das noch nie gesehen hat und sich das mal angeguckt hat, ich glaube, ihr macht eure Tastings ja auch hier, ne?
Ja, also, ja. Wir fangen jetzt gerade wieder an, tatsächlich auch wieder vor Ort Tastings zu machen. Und so. Ja,
cool.
Also vor allem für geschlossene Gruppen im Moment, ne? Aber so 8 bis 10 Leute finden sich ja eigentlich immer irgendwie mal ganz schnell.
Das denke ich auch.
Also zueinander.
Auch im Freundeskreis und mit den Tests und dem Abstand geht das. Also von daher freue ich mich, dich wieder zu sehen. Ja, genau. Wer bist du eigentlich? Was treibt dich um, wenn du nicht mit, oder auch wenn du mit Gin zu tun hast?
Ja, also ich bin Dagmar Frankenberg, und ich bin 51 Jahre alt und habe zusammen mit meinem Mann tatsächlich 2017 aus einem großen Bedürfnis heraus Ginsanity gegründet. Ich bin daneben noch Mutter einer, daneben. Gott, wie hört sich das denn an? Also, und noch, dann habe ich da auch noch dieses Kind.
So ein Kind.
Dann habe ich also auch noch diese tolle Tochter, die wir sehr lieben, die im Sommer 9 Jahre alt wird. Ich bin eigentlich von Beruf Journalistin und habe also 20 Jahre lang im Fernseh- und im Filmbereich gearbeitet, Dokumentationen gemacht. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe mich mittlerweile ganz im Gin verschrieben. Und dann gehört noch zu mir mein Ehrenamt, das mir sehr wichtig ist. Ich bin Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche hier in Köln bei Traube e.V. Ja.
Sehr schön. Ein gutes Intro. Oder Mareike?
Ja, sehr schön, sehr spannend. Deswegen haben wir dich ja auch eingeladen. Ja, von mir auch nochmal die Frage zum Einstieg. Was ist Nachhaltigkeit für dich persönlich, also auch in eurer Gin-Manufaktur und auch für dich privat?
Nachhaltigkeit spielt also bei uns privat und natürlich in der Firma ein großes Thema oder eine große Rolle, sagen wir es mal so. Ich versuche das meiner Tochter immer so zu erklären, wie es letztendlich auch in der Begrifflichkeit ganz generell erklärt wird, in der Forstwirtschaft, weil ich finde das immer sehr eindrücklich, dass eben nicht mehr Bäume gerodet werden sollten, als nachwachsen können. Das versteht auch ein Kind schon. Und wir versuchen halt einfach zu Hause sowie hier in der Destillerie eine Zero-Waste-Politik zu fahren, so gut das halt möglich ist. Ne? Ich glaube, was das zu Hause bedeutet, das weiß mittlerweile auch jeder. Hier in der Destillerie ist es so, dass wir einfach versuchen, so gut es geht, auf Plastik zu verzichten. Das fängt natürlich mit unseren Flaschen an. Ja? Also wir sind irgendwann umgestiegen von Metallfolienaufklebern auf reine Papierlabels. Na, es geht darum, dass wir uns bei Ausschank-Events, bei Gin-Bars, Gedanken darüber machen, eben keine Plastikbecher zu verwenden. Und wir denken gerade über eine Möglichkeit nach, wie wir das, womit wir unsere Gins brennen, also unsere kompletten Botanicals, auch nochmal verwenden können. Weil da geht bei uns ja sehr viel gutes Zeug, sage ich mal, irgendwie regelmäßig in die Tonne. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man auch daraus noch was machen kann. Da arbeiten wir gerade dran.
Super spannende Antwort wieder und auch sehr umfangreich. Finde ich immer wieder sehr, sehr schön.
Ja, definitiv. Ich glaube, was da rein hervorgeht, ist, dass man sich ja auch immer verändern kann. Ne? Also das wäre, was wir auch bei Kiezchecker, bei PanUp sagen, Sustainable is sexy, um das so ein bisschen aus dieser Ecke rauszuholen. Das impliziert und beinhaltet ja auch gleichzeitig, dass man immer irgendwie auch was noch verändern kann. Das finde ich halt sehr spannend. Also man muss ja gar nicht
Absolut.
perfekt sein, sondern man findet immer so den kleinen oder anderen Dreh, ne? Wie du es gerade auch gesagt hast. Ja.
Man muss sich auch immer weiter hinterfragen, finde ich, ne? Und dann fällt man halt manchmal auch auf die Nase. Das haben wir auch einmal gemerkt bei einem Event. Wir verwenden diese Bioplastik, ist immer noch Plastik, aber es ist zumindest Bioplastikbecher für den Ausschank. Und die standen dann in der Sonne. Und was uns vorher keiner gesagt hat, ist, dass die ab einer gewissen Temperatur halt einfach schmelzen. Und dann sind uns die alle auf der Theke ineinander geschmolzen. Ja, und da muss man sich halt einfach irgendwie die nächste Idee irgendwie einfallen lassen. Ich habe dann zu meinem Mann gesagt, das ist ein Zeichen. Das ist noch nicht gut genug. Wir müssen was anderes
Ja,
finden.
tatsächlich. Ah ja, aber so ist das, ne? Also das ist halt auch mit den kleinen Fläschchen, die ihr ja auch habt, ne? Mit den Tastingflaschen, mit den Deckeln. Wie geht man damit um? Was macht man? Welche Größen hat man? Welche Flaschenvarianten hat man? Etc. Vielleicht nehme ich das mal vorweg. Ist das auch eine Frage beim Design? Also ich bin ja Gin-Sammler. Das weiß Mareike, das weißt du aus dem Vorgespräch, aus dem langen Vorgespräch, und das weiß ja auch Marc. Gin-Sammler, ich behalte die schönen Flaschen ja auch. Ist das dann auch so ein bisschen was, wo man sagt, okay, gucken wir drauf, was das Design angeht, dass die vielleicht auch entweder zurückgegeben werden oder dass man da vielleicht auch sorgfältiger mit umgeht, wenn wir gerade schon beim Thema Nachhaltigkeit sind?
Ja, das ist tatsächlich was, worüber wir schon nachgedacht haben, ob wir zukünftig einfach was anbieten können, wo die Leute einen Anreiz haben, die Flaschen zurückzugeben, wo man einfach sagt, so passt auf, zumindest die hier in Köln, wer hierher kommt, kriegt einen kostenlosen Refill in seine Flasche zu, weiß ich nicht, 25% reduziert, 30% reduziert. Es ist aber tatsächlich so, dass dir da auch, ohne da jetzt eine Ausrede erfinden zu wollen, aber die Gesetze schon echt einen Knüppel zwischen die Beine werfen. Also ich kann jetzt hier nicht einfach eine alte Flasche, die gerade mal angekommen ist, hier wieder in den sauberen Abfüllprozess irgendwie mit integrieren und einfach sagen, ich wasche die mal eben und mache sie wieder voll. Könnte ich machen. Ist aber, sage ich jetzt mal, in der tatsächlichen Umsetzung so ein bisschen schwierig. Vielleicht sind wir dafür tatsächlich auch, so doof es sich anhört, noch so ein bisschen zu klein. Ich glaube, dass das, wenn man da automatisiertere Prozesse hat, tatsächlich eine Geschichte ist, die besser ist. Die Flaschen, die wir vorher hatten, hätten sich dafür sogar ein bisschen besser geeignet. Die waren bedruckt. Die kann man sehr viel besser reinigen, als man die jetzt mit dem Papierlabel drucken kann.
Ja, so
Na?
ist das.
Aber was ich ganz gut finde, ist, es gibt ja so eine Entwicklung, habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Die Jungs haben uns auch schon angesprochen. Es gibt eine ganz coole Manufaktur, die machen aus alten Flaschen total schöne Kerzen. Das ist eine Kerzenmanufaktur und da kann man zum Beispiel eben, ja, also die Leute auch auffordern und sagen: Kommt, schickt euch unsere Flaschen und wir machen euch da eine schöne Kerze draus und so. Also es gibt so ein paar Sachen, da sind wir auch gerade am drüber nachdenken,
Cool.
sage ich mal so.
Also das Re- und Upcycling-Gedanke. Ich habe tatsächlich eine Kerze davon. Ich habe auch eine Lampe davon. Das gibt es ja auch als Stehlampe, wo die dann als Lampenschirm fungiert. Einmal mit, Namen kann man hier nennen, wir reden hier über Gin, wir fachsimpeln. Einmal von Tanqueray ist die eine und einmal ist sie von Monkey 47. Genau, das sind die beiden, die ich da mit umfahre. funktioniert habe. Das ist natürlich eine sehr, sehr coole Idee. Guckt euch das gerne mal da an draußen, können wir auch mal in die Shownotes verlinken und dann schaut euch das mal an. Das ist auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte. Vielleicht, wenn wir auch bei diesem Thema gerade sind, du hast ja schon ein bisschen angesprochen, die Manufaktur, wie das hier abläuft. Wie sieht denn so vom Journalisten und vom Dokumentations Werk bist du hier rübergekommen zu Ginsanity? Über die Story können wir gleich noch so ein bisschen reden, aber was ist denn so deine Aufgabe bei Ginsanity und wie sieht so ein bisschen dein Alltag aus und vielleicht der von deinem Mann? Habt ihr da eine klassische Aufteilung oder wie ist das bei euch?
Also, sagen wir, ich fange mal mit meinem Mann an. Ist relativ einfach. Mein Mann brennt, wenn ich ihm sage, ich brauche Gin. So. Mein Mann hat tatsächlich einen Vollzeitjob, dem er nach wie vor nachgeht. Na? Im Gegensatz zu mir, ich habe meinen Vollzeitjob zugunsten, oder meine, ich bin die letzten 4, 5 Jahre selbstständig gewesen, bevor ich das angefangen habe mit Ginsanity, aber deswegen war für mich die Umstellung nicht so schwierig. Es war halt nur eine Entscheidung, na, es zu tun. Also mein Mann brennt und ich mache den Rest, um es mal ganz einfach zu sagen. Das heißt, ich kümmere mich um unsere Kunden, also sowohl im Geschäftskunden als auch im Endkundenbereich. Ich regle hier den Ablauf in der Destillerie, regle den ganzen Abfüllprozess, das ganze Verschicken. Ich mache das Design. Ich gucke, dass wir neue Kunden kriegen. Ich gehe auf die Messen. Also eigentlich könnte ich hier 48 Stunden
Verbringen.
arbeiten am Tag.
Und es ist sehr vielfältig auf jeden Fall, ne?
Ja,
Genau.
und mein Mann springt mir natürlich immer dann zur Seite, vor allem auch, wenn Kraft gebraucht wird. Also das ist tatsächlich auch beim reinen Destillierprozess ist das auch so, dass ich könnte alleine die Befüllung könnte ich nicht stemmen, weil wir keine Pumpe haben. Na, ja.
Klasse.
Und hilft mir natürlich auch beim Rest. Na, wollte ihn jetzt nicht so an die Seite schieben. Der ist natürlich genauso wichtig wie ich.
Wobei der Rest, auch wenn es natürlich von der
Mindestens.
Einteilung von den Jobs natürlich irgendwie so nach 90-10 klingt, ich meine, am Ende des Tages geht es ja auch ums Brennen.
Ja, wenn
Das
kein
ist
Gin
ja,
da ist, gibt es auch den Rest irgendwie
ich wollte
nicht
gerade
zu
sagen,
tun. Na,
das
genau.
ist ja das Basement sozusagen, das Fundament. Ne?
Ja, nicht, dass wir jetzt noch einen wütenden Hörerbrief von deinem Mann
Ah, ja,
kriegen.
genau.
Genau.
Ich hatte ja auch
Wurde falsch
gerade.
dargestellt in diesem
Ja,
Podcast.
genau. Ich hatte ja auch gerade überlegt, so während ich sprach, dachte ich, ah, bin mir nicht so sicher, ob das jetzt so eine gute Idee war hier gerade.
Ja,
Nein,
wir haben
nein.
aber auch schon deinen Mann erleben dürfen, also Mareike und ich,
Ja.
beim digitalen Tasting in Corona und das war wirklich grandios. Also
Hat
von
er gut
daher,
gemacht, sehr gut.
definitiv, ja. Also von daher, die Kuh gerade nochmal und den Gin gerade nochmal hier vom Eis gezogen. So. Genau.
Nee, ja, super spannend, auch schön, wie ihr das auch so im Team macht. Das ist ja auch, glaube ich, eine Herausforderung, das dann auch als Eheleute alles unter einen Hut zu kommen. Wie seid ihr denn da auch auf die Idee gekommen, auch das gemeinsam zu machen, Ginsanity? Und was war so euer Werdegang, wie ihr jetzt dahin gekommen seid, wo ihr gerade seid?
Also ich erkläre mir das im Nachhinein. Im Nachhinein kann ich mir das viel besser erklären als in der tatsächlichen Situation. Na, also das muss man vielleicht auch tatsächlich, sage ich jetzt mal so Anfang 30ern, nochmal so ein bisschen genauer erklären. Also wir sind zusammengekommen, da waren wir so 33, mein Mann und ich. Und ich glaube tatsächlich, dass es im Nachhinein so war, weil wir sehr unterschiedlich sind und auch sehr unterschiedliche Berufe haben, dass es uns beiden persönlich total gut getan hat, dass wir so mit Anfang 40 einfach was gefunden haben, wofür wir so sehr leidenschaftlich miteinander brennen können. Na? Also wir sind da auf einmal so einen gemeinsamen Weg gegangen und haben so eine gemeinsame Leidenschaft für ein Thema entwickelt. Und ich meine, Mareike, du hast es gerade gesagt, das war jetzt nicht immer einfach, weil also mein Mann wäre jetzt, glaube ich, wenn ich es mir frei auswählen dürfte, vielleicht nicht derjenige, den ich mir jetzt irgendwie sofort in mein Team holen würde, weil er so optimal zu mir passt, was jetzt irgendwie so den Arbeitsprozess angeht. Na? Aber das haben ja viele Paare, na? Also die ja einfach auch sagen, es macht einfach die Mischung macht es am Ende des Tages und weil wir so unterschiedlich sind. Und das war sicherlich und ist es bis heute an manchen Stellen nicht so einfach. Also vor allem musst du dich dann auch sehr bemühen, das, was dann hier passiert, nicht mit nach Hause zu nehmen. Na? Aber das war, glaube ich, tatsächlich der Auslöser damals. Also wirklich was Gemeinsames zu entwickeln. Und es ist heute und spielt heute auch so in unserer Familie und in unserem Zusammenleben, privat und beruflich, eine ganz, ganz große Rolle, dass wir das zusammen machen. Also wir merken das auch ganz oft, wenn wir mit unserer Tochter dann sprechen. Das spielt für die, glaube ich, auch eine ganz große und tolle Rolle, dass Mama und Papa was Gemeinsames machen. Na, das findet die, glaube ich, echt ganz cool.
Ja, cool. Und wie waren dann so die Steps? Also ihr habt angefangen, ihr habt euch dafür entschieden, irgendwie das gemeinsam hochzuziehen. Auf der Reise bis hierhin, hat man dann einfach angefangen, Gin herzustellen oder wie beginnt man dann? Weil
Also
es ist ja eine
ich,
Schnapsidee so ein bisschen, ne?
ja, es ist natürlich, ist ja, also für alle haben ja unsere Freunde, da kommt ja auch unser Name her. Irgendwie, das war die Reaktion eigentlich all unserer Freunde, die irgendwie gesagt haben, ihr seid doch total verrückt, irgendwie ist euch langweilig oder was. Ihr habt irgendwie beide, ich habe zu dem Zeitpunkt sehr große und umfangreiche Dokumentationen gemacht. Und unser Kind war also ein Baby zu dem Zeitpunkt und mein Mann war voll im Beruf. Und es ist ja einfach entstanden, tatsächlich aus einer Gin-Leidenschaft heraus und aber eben dieser Unzufriedenheit oder meiner Unzufriedenheit darüber, dass ich der Meinung war, dass man einfach die meisten Gins nicht pur trinken kann. Das war tatsächlich so die Grundmotivation. Und wir sind leidenschaftliche Esser und Trinker und ich würde nie ein schlechtes Stück Fleisch essen, das nur deshalb gut schmeckt, weil ich da eine Soße drüber kippe, die den schlechten Geschmack irgendwie übertüncht. So. Und also so entstand das, aber tatsächlich, so wie du es auch sagst, aus so einer Schnapslaune zusammen mit einem Freund von uns an unserer Hausbar. Wir haben also in der Küche halt so eine Küchentheke, wo schon der ein oder andere schöne Abend verbracht worden ist. Ja, so, ent also so entstand das, weil ich gesagt habe, irgendwie, mir schmeckt das nicht. Und mein Mann dann einfach sagte, ja, also wenn es dir halt nicht schmeckt, dann musst du dir halt selber einbrennen. So, ja, okay, kann ja nicht so schwierig sein. Und dann ist es genauso, wie du es eben halt gerade sagtest. Was macht man dann? Ja, man macht. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Na? Also es ist dann so eine kleine Destille damals noch so vom Laster gefallen. Das ist ja in Deutschland gar nicht so einfach. Nein, die war natürlich total legal, weil sie halt so mini, mini klein war. Und auf der haben wir angefangen, in der Küche tatsächlich Rezepturen zu entwickeln. Haben ganz viel gelesen. Mein Mann hat sich da total reingefuchst, hat sich mit ganz vielen Brennern auch getroffen, unterhalten, haben ganz viel ausprobiert. Wir hatten einen Mentor, kann man schon fast sagen. Das war der Peter Eversbusch von. Den Eversbusch Doppelwacholder kennt bestimmt der ein oder andere Gin-Fan. Und irgendwann hat es geschmeckt, tatsächlich. Wir hatten irgendwann eine Rezeptur und die haben wir dann schön abgefüllt in so ganz normale Gratheißflaschen. Und dann haben, ja, und dann haben wir einfach gesagt: Menschenskinder, eigentlich muss man es doch jetzt einfach mal ausprobieren. Und so kam das. Und dann haben wir einfach ein Etikett damals noch bei Fiverr. Ich weiß nicht, wer Fiverr kennt. Das ist eine Online-Plattform, bei der man
Online-Plattform.
für echt kleines Geld Etiketten designen lassen kann. Uns dann Etikett machen lassen und haben uns einfach auf unser erstes Straßenfest gestellt hier in Lindenthal. Haben im Haus nebenan einen kleinen Kellerraum, der da zufällig frei wurde, angemietet.
Und dann war's, dann ging's los.
und dann ging es los, um es jetzt mal ganz vereinfacht zu
Ja.
sagen. Ja.
Und dann kamen die ersten Tastings, die ersten Aufträge und ja, dann wächst es und ist auch erfolgreich gewachsen, sonst würden wir heute nicht hier sitzen. Ja.
Ja, das ist so. Das ist so ein bisschen mit uns passiert tatsächlich. Das muss man, kann man einfach nicht anders, kann man einfach nicht anders sagen. Und irgendwann war es auch zu spät, wieder damit aufzuhören.
Aber ich wollte gerade sagen, geplant, hast du ja auch schon im Vorgespräch gesagt, war es nicht. Ne? Also es war dann
Nein.
wirklich so von der Schnapsidee und dann so ein bisschen auch, dann kamen die Aufträge rein, dann denkt man, ups, wie verschickt man eigentlich, was macht man eigentlich, braucht man einen Online-Shop? Ja, braucht man. Und
Ja, ich erinnere mich an mein erstes, also fast schon, also im Nachhinein ist mir das natürlich sehr, sehr unangenehm, aber nö, eigentlich nicht. Ach, was soll's. Gespräch mit einem Händler, der mich dann also nach Preisspannen fragte und was denn nun sein Einkaufspreis wäre und so. Und ich will jetzt nicht zu doof und naiv klingen, aber ich hatte davon halt einfach überhaupt gar keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, wie man Preise für den Handel kalkuliert. Also ich bin Journalistin. So, ne? Also wir haben das wirklich alles, alles, alles. glaubt uns immer keiner, aber wir haben das alles gelernt. So.
Ja.
Wir haben auch alles selbst gemacht. Wir haben ganz, ganz lange und bis zum großen Teil machen wir ja auch noch bis heute alles, alles selbst. Wir haben einfach alles ausprobiert und alles dadurch, dass wir es selber gemacht haben, rausgefunden. Ich empfinde das heute tatsächlich als ganz großen Vorteil, weil ich in vielen Gesprächen, die ich auch habe, gerade wenn uns jemand eine Dienstleistung verkaufen möchte oder so, echt so ein bisschen schmunzeln muss, weil ich irgendwie denke, ich weiß halt einfach, wie viel Aufwand es ist, ich weiß, was es kostet, weil ich es selber gemacht habe. Und manchmal ist einem, also nutzt einem das jetzt schon auch sehr, um einschätzen zu können, ob sich da jemand über Wert verkauft oder ob es das, was er da verkaufen möchte, tatsächlich wert ist.
Ja, ich glaube, das ist doch eine ganz coole Geschichte. Also ihr brennt miteinander und füreinander, das ist doch großartig. vielleicht ein bisschen
und für das Gleiche.
Und für das Gleiche, genau. Was ist denn jetzt so ein bisschen vielleicht das Besondere an Ginsanity und was unterscheidet euch dadurch? Du hattest es ja schon gesagt, ich glaube, eins ist ganz klar, was vielleicht auch die Voraussetzung ist, so ein bisschen eure Leidenschaft für den Gin kommt ja auch, klang so ein bisschen durch die Leidenschaft für Kulinarik generell und natürlich dann add-on, und ich glaube, das wirst du bestimmt jetzt auch bestätigen, dass man alle eure Gins gut pur trinken kann. Das haben wir ja auch, wir reden ja später nochmal in der zweiten Folge dann auch über die konkreten Gins, die wir ausgewählt haben, so ein bisschen und auch verkosten durften. Ja, ist das das Besondere und was ist denn der Unterschied vielleicht?
Also wir sind einfach spezialisiert darauf, ganz außergewöhnlich aromaintensive Sorten herzustellen, ohne sie zu aromatisieren. Das heißt, alles, was wir verwenden, um die außergewöhnlich zu machen, wird in den Brennprozess integriert. Das heißt, alles, was drin ist im Gin, und alles, was man danach schmeckt, wenn man ihn trinkt, ist schon im Mazerat. Na?
Cool.
Und zwar zu 100% natürlich. Na? Wir verzichten komplett darauf, künstlich zu aromatisieren. Wir haben keine Farbstoffe in unseren Gins und wir helfen auch ansonsten irgendwie nicht nach. Und wir legen großen Wert drauf, so über den Tellerrand zu gucken. Na? Also wir gucken uns einfach auch immer an, was kann man denn da noch mitmachen, eben um diesen ganzen Bereich der Kulinarik auch so ein bisschen abzudecken. Na? Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade zu Ostern einen getrüffelten Eierlikör entwickelt. Da haben wir dann ein Rezept dazu entwickelt für einen getrüffelten Cheesecake zum Beispiel oder für eine Gin-Trüffel-Mayonnaise und so. Mhm. Die wiederum mit unserem Trüffel-Gin gemacht werden kann zum Beispiel. Mhm. Also das ist halt das, was mir Spaß macht. Einfach irgendwie zu sagen, ich habe das anders gelernt, wir sind Autodidakten, also brauche ich mich auch an, keine Regeln zu halten, sondern ich probiere einfach das aus, was mir mein Bauchgefühl sagt und was mir Spaß macht an dieser Spirituose. Und das ist halt auch das, von dem ich hoffe, dass sich das vermittelt, wenn man unsere Gins trinkt. Und ich glaube, das ist auch das, was uns einfach, was uns anders macht und was uns außergewöhnlich macht. Wir trauen uns das einfach. Mhm. Na? Und ich sag halt immer irgendwie so, auf dass am Ende mehr Erinnerungen als ungelebte Träume stehen. So, das ist so ein bisschen mein eigenes Lebensmotto und danach versuchen wir einfach auch so ein bisschen zu brennen.
Ja. Aber ich glaube, das ist super schön, oder? Das ist ein schönes Credo und das schmeckt man auch in allen euren Gins tatsächlich. Kann ich nur wiedergeben und ich bin ja selber so ein bisschen Gin-Fan und Hobbykoch und habe wirklich diese Vielfältigkeit, wenn ich mir, also ich versuche natürlich so viel wie möglich Gins von verschiedenen Marken, Herstellern einfach mal zu tasten, zu probieren und bin bei euch, als ich mich damals in der Südstadt entdeckt habe, einfach hängen geblieben, auch im Vergleich zu den anderen Kölner Gin-Herstellern, die es ja gibt und die auch immer mehr werden. Einen großen, der auch, glaube ich, viel für den Kölner Gin-Markt getan hat mit dem Abbas und Gin de Cologne, aber auch die vielen kleinen anderen. Aber ich glaube, das Besondere bei euch ist einfach die Vielfältigkeit. Also man kann vom Gin-Anfänger bis hin zum Experten findet man was und wird auch immer neu überrascht und neu abgeholt. Also das finde ich wahnsinnig spannend. Und ja, man kann damit auch kochen tatsächlich. Habe ich auch schon gemacht mit dem Himbeer-Gin zum Beispiel.
Ja.
Da kommen wir später vielleicht
nochmal zu. Spannend.
Ja, passt ins Dessert, passt aber auch genau zum Bild. Zum Beispiel, das habe ich gemacht. Reh mit dem Himbeer-Gin gab es.
Oh,
ja.
Lecker.
Ja, war sehr gut.
Gleich mal mitschreiben. Ja, über eure vielen verschiedenen Gin-Sorten, da reden wir ja auch später nochmal. Hast du ja auch schon angedeutet mit eurem Trüffel-Gin. Jan redet vom Himbeer-Gin. Also da habt ihr ja auch sehr viele ungewöhnliche, tolle Sorten. Mich würde jetzt aber vorher noch mal interessieren. Wir hatten ja auch in unserem ausgiebigen Vorgespräch, du hattest ja super viele, super schöne, auch lustige Anekdoten. Erzähl doch auch noch mal, was euch so auf dem Weg passiert ist. Was war irgendwie besonders oder lustig?
Ach ja, ach, da gab es, also Katastrophen gab es natürlich irgendwie viele. Also ich weiß, dass wir bei ganz vielen, aus unserer Nachbarschaft irgendwie, also mittlerweile berühmt, berüchtigt sind, weil wir, ich hatte das gerade eben erwähnt, ganz zu Anfang in einem frei gewordenen Kellerraum im Nachbarhaus destilliert haben. Jetzt muss man dazu erwähnen, den Kölnern, stört euch eigentlich dieses
Nee, alles
Geräusch?
gut,
Ne?
alles gut. Hier kommen Bestellungen rein, das ist ja ein gutes Zeichen.
Yeah, der Online-Shop läuft endlich wieder. Oh,
Sehr gut, ja.
krasse 48-Stunden-Breakdown.
Und
Das hat
das an
Nerven gekostet
Ostern,
an
ne?
Ostern. Ja,
Ja,
das war
ja.
nicht
Wo wir gerade
schön.
bei Katastrophen sind.
Genau.
Das ist ja schrecklich.
Ja, das sind jetzt die
Aber jetzt ging es wieder.
Luxusprobleme.
Es
Jetzt
ging.
geht's wieder. Ja, Gott sei Dank. Nee, wir hatten, jetzt muss man dazu erwähnen, wir wohnen in einer mittlerweile sehr schönen Nachbarschaft, direkt am Stadtwald. Man wird da sehr ungerne gestört, sage ich jetzt mal, wenn man irgendwie aus dem Fenster guckt und hat da irgendwie den grünen Wald und die zwitschernden Vögel. So, jetzt zogen wir da also im Nachbarhaus mit unserer Destillerie ein und haben natürlich und wuchsen da halt für unsere Verhältnisse am Anfang relativ schnell. Und haben diesen ganzen Organisationsaufwand sehr, sehr unterschätzt und auch die Logistik, die damit zusammenhängt. Und ich erinnere mich also noch sehr gut an unsere allererste Flaschenlieferung, die kam mit bedruckten Flaschen. Da mussten wir sehr viele Stück von bestellen. Das waren, glaube ich, rund 8000 Flaschen. Und die kamen aus Polen und die kamen auf einem 40-Tonner. Und dieser 40-Tonner, der hatte also 6 oder 7 Paletten waren das. Aber keine Elektroameise. Wer sich jetzt fragt, was eine Elektroameise ist, das ist dieser Stapler, mit dem man dann eben Paletten von oben
Von
nach
oben nach
unten auf
unten
die Erde befördern
bringt,
kann.
ja.
So, er hatte keine dabei, er dachte, wir hätten eine. Ich hatte das Wort bis dahin noch nie gehört und stand dann da und der konnte relativ wenig Deutsch, muss er ja auch nicht, kam ja aus Polen, ich konnte aber auch kein Polnisch und er sprach auch kein Englisch. So. Und der Mann hatte einen Auftrag und der Auftrag lautete, diese Paletten dazulassen. Und ausgerechnet an dem Tag war mein Mann auch nicht da und dann parkte er also diesen 40-Tonner und das ist so eine kleine Stichstraße. Und es kam halt auch keiner mehr dran vorbei. Und es bildeten sich dann tatsächlich echt Menschentrauben draußen, also empörter Nachbarn, die zum einen empört darüber waren, dass dieser LKW die ganze Zeit lief, aber es war halt einfach Winter. Und dem Mann war kalt und der saß also nun in Protesthaltung in seinem LKW. Und wir haben wirklich einen Dreivierteltag gebraucht, bis abends. Es wurde echt schon dunkel. Ich habe da auch noch Fotos von, wie dann endlich diese Paletten abgeladen werden konnten. Da haben wir dann Freunde beigeholfen, wirklich hier im Umland einen Transporteur zu finden, der uns mal eben kurzfristig diese Elektroameise zur Verfügung stellt. Werde ich also nie vergessen, war irgendwie Nerventerror pur. Und dann mussten diese Dinger ja auch noch in die abschüssige Garage. Also es war toll.
Schön.
Ja, solche Sachen sind passiert, klar. Oder dann haben wir ja ganz zu Anfang eben, du hast ihn gerade angesprochen, Jan, den Himbeer-Gin entwickelt. Der entstand aus der Aufgabe heraus, auf unserem ersten Gin-Festival, auf dem wir waren, einen Signature-Drink zu entwickeln.
Okay.
So.
Wir machen aus dem Piepen, glaube ich, ein Gewinnspiel.
Ja, oder so.
Also
Entschuldigung.
pass auf, wir machen das jetzt. Wir verlosen einfach einen Gin von euch am Ende des Tages und
Ja.
ihr zählt dann bitte mal das Piepen.
Ja.
So, in der Folge 1.
Ja.
Wie
So.
viele, genau, wie viele Pieper
Wie
gab
viele
es?
Bestellungen gab es in
Irgendeine.
Folge 1?
Ja, okay, alles
So machen wir
klar.
das einfach. Wir nehmen
Entschuldigung.
das, nee, nee, Quatsch, wir machen das, das ist, wir machen da einfach das Beste draus.
Ja,
So.
okay.
Na, Quatsch, ist doch gut. Ja, aber der Himbeer-Gin, genau, der
Ja.
Signature.
Der Himbeer-Gin, da haben wir dann einfach unseren klassischen Gin genommen und haben frische Himbeeren drin gelagert. Da hatte er eine geile rosa Farbe und damit sind wir auf dieses Gin-Festival. Der Drink kam mega an und dann haben wir da auch tatsächlich ein paar Händler, unsere ersten Händler dann damals, bekommen. Das war auch einer der Händler, mit denen ich dieses legendäre, ach so, ihr habt andere Preise als normale Kunden und so führte. Die bestellten dann diesen Himbeer-Gin und waren ganz glücklich und wir haben da in aller Schnelle ein Label für entwickelt und dann klingelte nach ein paar Monaten das Telefon und der Herr war am Telefon und sagte zu mir, Frau Frankenberg, Ihr Himbeer-Gin sieht aus wie Pipi. So, was war passiert? War natürlich einfach eine ganz natürliche Lagerung und diese rosa Farbe, die ging einfach durch einen Oxidationsprozess und dadurch, dass sie diese Flaschen im Schaufenster stehen hatten, wieder raus. So, war also eigentlich ein Qualitätsmerkmal, der schmeckte auch wie vorher, er sah nur einfach ganz, 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 ganz schrecklich aus. War aber natürlich in dem Moment für gar niemanden lustig,
Ja,
also
klar.
für die Händler nicht und für uns auch nicht. So entstand aber zum Beispiel tatsächlich auch da die Idee, diese ganzen Inhaltsstoffe in den Mazerationsprozess zu integrieren. Und interessanterweise schmeckt die Himbeere heute so intensiv wie nie zuvor. Ja, aber auch das ist was, was passiert ist. Oder vielleicht als kleine dritte Geschichte noch, irgendwann kam hier aus der Destille nur noch eine sehr nebelige Flüssigkeit. Ja. Und wir wussten einfach nicht, woran es lag. Und ich meine, der Rohalkohol ist sehr, sehr teuer. Und wenn so eine Destille durchläuft, dann sind das halt auch mal 90, 95 Liter. Und der Gin war einfach cloudy. Und wir hatten keine Ahnung, woran es lag. Und wir kamen auch nicht drauf. Und dann hat mein Mann damals, den Peter Eversbusch, da sind wir dem auch sehr dankbar für, angerufen, hat gesagt, Peter, ich brauche deine Hilfe. Und dann sagte der Peter, was habt ihr denn da alles drin in dem Gin? Und eine der Zutaten ist ja eben Koriander. Und dann sagte der Peter, wie lange habt ihr den denn gemahlen? Und dann sagte mein Mann, naja, halt nach Gefühl. So.
Ja.
Dann sagt er, das ist bei Koriander eine ganz diffizile Geschichte, weil wenn der zu stark gemahlen wird, dann entwickelt er ätherische Öle. Und diese ätherischen Öle, die machen den Gin trüb.
Trübstoff.
So, na. Dann hatten wir diese Problematik, dann haben wir das geklärt gehabt. Der verändert aber auch den Geschmack tatsächlich dann ganz leicht. Na? Also er schmeckt dann einfach auch wirklich anders. Und ich musste dann sehr lachen, weil ich dann, das war relativ am Anfang und da gab es noch ganz viele Gin-Foren, auch bei Facebook. Und dann musste ich sehr lachen, weil so ein halbes Jahr später oder so kam da auf einmal einer, der sagte so, und wir haben also eine Weltsensation und eine Neuheit, wir haben den ersten Cloudy Gin der Welt. So. Und dann habe ich dem meinem Mann, da sage ich, also entweder der ist einfach wirklich total schlau, na, und denkt sich irgendwie so, na, da mache ich mir jetzt mal was ich kenne, total zum Prinzip, oder aber er hat einfach den Fehler noch nicht gefunden und denkt sich irgendwie, ja, scheiß der Hund drauf,
Ist egal,
irgendwie,
ich
er macht
verkaufe das
halt einen
jetzt.
Cloudy Gin. Ja,
Ja,
genau.
das muss man genauso machen. Finde ich doch super spannend. Ich finde, genau an der Stelle, wenn wir über Cloudy Gin reden, wird es Zeit, um euch da draußen mit der ersten Folge einfach ins Wochenende zu schicken. Und es geht natürlich noch weiter. Wir bleiben hier sitzen in Köln und ihr hört dann quasi kommenden Samstag die zweite Folge. Dann gehen wir mal so ein bisschen auf das Thema der drei Gins, die wir bekommen haben, ein und gucken dann noch mal so ein bisschen, was das Besondere bei diesen dreien denn genau ist. Und an der Stelle
Sehr
schon mal
gerne.
aber auf Wiederhören und bis nächste Woche.
Auf Wiederhören.
Sehr schön.
Ciao.